Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Podcast-Folge, ich sag mal, Post 100. Das ist die neue Zeitrechnung. Das funktioniert jetzt erstmal für die nächsten irgendwie knapp 100 Folgen, würde ich sagen. Können wir uns darauf versteifen, was den Folgentitel angeht. Und heute zu einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema. Wenn wir reden mal über den CISO und verschiedene CISO-Typen, die es da draußen gibt. Also ich bin gespannt und Marcel sitzt auch schon gespannt wie ein Flitzebogen neben mir. Ist heiß, alles zu berichten. Hat sich natürlich wie immer ganz viele Gedanken für euch gemacht. Und damit zu Marcel. Schön, dass du auch natürlich Post 100 immer dabei bist.
Post 100, Folge 2.
Ah.
Folge 2 ist jetzt die neue Folgenzählweise, aber natürlich nach 100. Also
finde ich gut.
Es gibt vor 100 und nach 100, so wie auch unsere Zeitrechnung im gregorianischen Kalender, habe ich mal gelernt. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, was uns heute erwartet. Und ja, wir haben heute Podcast-Session, wo wir hier mal wieder richtig produzieren werden heute.
Oh ja. Yeah.
Deswegen hoffen wir mal, dass da auch was Gutes bei rumkommt. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Weil wir haben ja immer wirklich wahre Talente im Podcast, die wir dann entdecken. Und eins davon wird auch Jens sein.
Oh, da bist du schon bei unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen in unserer Runde. Jens, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Julius und Marcel. Freut mich, hierbei dabei sein zu dürfen.
Sehr schön. Jo, wir haben schon gesagt, worum es geht. Wir haben gesagt, wir sind alle gespannt auf das, was wir heute hier produzieren. Also damit lass uns zu dir erstmal persönlich kommen, bevor wir völlig ins Thema einsteigen, nämlich wer du bist, was du machst. Und wir haben ja immer eine besonders fiese Frage, das ändert sich hier nicht, nämlich auch, was dich auszeichnet und du darfst etwas im Eigenlob versinken.
Alles klar. Also mein Name Jens Wonneberger. Ich bin der CISO der Mann und Hummel. Wir sind Filterhersteller und jeder, der ein Auto fährt, besonders im EMEA-Bereich, aber auch weltweit, ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein Kunde von uns. Ich selber war vor meiner Verantwortung bei Mann und Hummel in verschiedenen Bereichen und Unternehmen unterwegs, also einmal bei der Mercedes-Benz Bank, einmal im LBBW-Konzern bei der Südleasing Südfactoring, davor bei der Daimler AG, wie sie damals hieß, und davor wiederum 12 Jahre bei der Bundeswehr als IT-Offizier. Und da kann ich dann auch gleich die Kurve kriegen, was mich auszeichnet. Also jeder Mensch hat so seine verschiedenen Facetten und Eigenschaften, die er so mitbringt. Bei mir ist es eben neben meiner Rolle als stolzer Familienvater, dass ich ein ausgebildeter IT-Offizier der Bundeswehr bin. Ich bin Elektrotechnik-Ingenieur, ich bin Informatiker. Ich bin IT-GRC-Specialist durch meinen zweiten Masterstudiengang im Bereich IT-GRC, also Governance Risk and Compliance Management. Was mich gerade auch noch auszeichnen wird, jetzt auch für die Zukunft, ist die Erweiterung meines Portfolios. Bisher war ich bei Mann und Hummel für Informationssicherheit und Datenschutz zuständig und jetzt wird das Ganze zum Thema Resilienz aufgebohrt.
Mhm. Gehen wir vielleicht mal einmal in deine Militärsvergangenheit, wenn du uns da mal mit reinnimmst, was dich da vielleicht besonders geprägt hat und welche Erfahrungen, wenn man das jetzt mal so überträgt, vielleicht auch, die dir aus dieser Zeit besonders helfen, auch in deiner aktuellen Rolle?
Ja, es war eine sehr prägende Zeit, selbstverständlich 12 Jahre eines jungen Lebens. Begonnen hat das Ganze mit der 3-jährigen Ausbildung zum Offizier, eine sehr prägende Ausbildung. Da sind Stationen dabei, wie beispielsweise der Einzelkämpferlehrgang, wo man lernt, auch bei physisch und psychischen hohen Belastungen auch andere Menschen führen zu können, die auch psychisch und physisch hochbelastet sind. Aber da waren auch ganz andere Lehrgänge dabei, wo man einfach gelernt hat, wie funktioniert das denn als Führer, Ausbilder, Erzieher, Erwachsenenbildung, riesengroßes Thema. Und diese Ausbildung hilft mir bis heute bei dem Thema Menschenführung, weil ich dort einfach in den 3 Jahren und auch später dann in der Praxis viel gelernt habe, wovon ich heute noch zehre, um auf einer möglichst breiten Klaviatur zu spielen zu können. Dann habe ich ein Jahr Fachabi nachgeholt bei der Bundeswehr, wofür ich sehr dankbar bin, und dann 4 Jahre Bachelor und Master studiert. Das waren natürlich insgesamt dann 5 Jahre, die sehr zivil waren, ja, auch ihre Hochs und Tiefs hatten mit den Trimestern des Studierens, und das Ganze auch im Bereich der Elektrotechnik war teilweise sehr anstrengend. Und die letzten Jahre durfte ich dann ausklingen an der IT-Schule der Bundeswehr, und da habe ich dann eben auch gelernt, mit diesen verschiedenen Feldwebeln, die ja alles gestandene Männer sind, die selber Führungskräfte sind, eben diese ausbilden zu dürfen im Bereich Cisco Netzwerktechnik, und war für mich dann auch super spannend, eben Führer von Führungskräften das Ganze mir auch aneignen zu dürfen.
Das heißt, auf der einen Seite ist es das ganze Thema der, sag ich mal, Führung und der menschlichen Führung bis hin zu auch Bewusstsein vielleicht für welche Dinge zu schaffen, was dir heute hilft. Aber wenn man jetzt auch mal auf die Branchen guckt, jetzt bist du heute in der Automobilbranche mal so groß gefasst, würdest du auch sagen, dass dir das Fachwissen von damals auch hilft, weil es nach wie vor so angewandt werden kann? Also mit dem Stichwort in Richtung Elektrotechnik und Co. ist ja auch mit Sicherheit die eine oder andere Überschneidung da von vielleicht, sag ich mal, Systemen, die irgendwo im Militär Anklang gefunden haben, oder Technologien, die genauso auch im Auto eingesetzt werden, oder?
Ja, ich bin zum Glück als CISO gar nicht mehr so nah an der Technik dran und habe auch die Themen, wie funktioniert die ganze Regelungstechnik, Elektrotechnik. Mhm. Ich muss nicht mehr ständig mit Integralen mich rumschlagen. Ich bin ja sehr froh, aus dem Bereich so ein bisschen mich entfernt zu haben. Aber es sind andere Themen, von denen ich sehr zehre, was ich in meiner Bundeswehrzeit gelernt habe. Also einmal auf der fachlichen Seite der Berufsförderungsdienst, der ist da sehr hilfreich auf dem Weg dann in die zivile Karriere. Dort konnte ich dann zum Beispiel einen ITIL Expert machen, COBIT Foundation, mhm. Managing of Risk und viele andere Kurse, von denen ich heute noch zehre, weil ich da endlich gelernt habe, was zum Beispiel so einfache Begriffe wie Stakeholder heißt. Bei der Bundeswehr spielt man nicht mit solchen Begriffen rum. Mhm. Und ich habe halt erstmal überlegt, wer hält denn da das Stake?
Da ist es, wenn dann Deutsch. Genau.
Auf der anderen Seite hat es dieses Thema eben Erwachsenenbildung und Menschenführung, da lernt man so viele, wie man in der Informatik sagen würde, Pattern, die mir heute noch helfen. Dieses strukturierte Denken, dieses einmal die Sachen ordentlich vorbereiten, dann immer wieder abgreifen. Das ist für jede kritische Lage und Situation einfach ein vorgefertigtes Ablaufplan geben muss, dass man eben irgendwann mal nicht mehr groß nachdenken und entscheiden muss, sondern das Ganze schon erprobt hat. Und das geht ja auch in Richtung Geschäftsfortführungspläne, BCM, also Business Continuity Management und all die Themen. Eine super Vorbereitung. Und wenn ich mir anschaue, wie ich beispielsweise heute meine Teammeetings mache oder auch meine Regelrücksprachen oder auch meine Feedbackgespräche, das folgt einfach einem Plan, so wie ich es auch bei der Bundeswehr angeeignet habe und erlernt habe, wie man Dinge strukturiert abarbeitet. Und ich habe auch das Gefühl, das kommt auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut an.
Wir wollen ein bisschen aus der Vergangenheit raus und aus deiner Zeit, sage ich jetzt mal, die dich zu dem gemacht hast, der du heute bist, und vielleicht auch, was die Gegenwart deines heutigen Unternehmens angeht. Die Leute sollen ja nicht nur daran denken, wenn mal wieder deren Filter im Auto kaputt ist, dass du da mit deinem Unternehmen verantwortlich bist, sondern wir haben ja ein Thema mitgebracht, nämlich wir wollen heute mal über den CISO als solches sprechen und sind da drauf gekommen, als du, ich glaube im letzten Jahr war es schon, mal einen Posting gemacht hast dazu, was es so für verschiedene CISO-Typen gibt. Da hattest du mal so 12 aufgeworfen, die ja durchaus heute sehr, sehr häufig gesehen sind, wovon wir vielleicht mal den einen oder anderen hier in der Podcast-Folge so ein bisschen tiefer durchleuchten wollen. Jetzt hört sich 12 CISO-Typen sehr, sehr viel an, und das hat, glaube ich, das auch ergeben, dass man auch mehr als ein CISO-Typ sein darf von den 12. Und die Frage, die uns direkt kam, ist an der Stelle, wie viele Ausprägungen, wie viele CISO-Typen kann denn überhaupt so ein CISO heute noch haben? Du hast auch eben gerade am Anfang deiner Vorstellung gesagt, dein Deckel wird auch immer größer. Jetzt kriegst du das Resilienzthema einmal in Gänze drauf. Wie viel kann so ein CISO-Typ durchtragen, sage ich jetzt mal? Und wie viel Ausprägung kann ein CISO annehmen?
Ja, super spannende Frage, weil das stelle ich immer wieder fest, auch im Gespräch mit Kollegen. Nicht jeder CISO tickt gleich, nicht jeder CISO hat dasselbe Aufgabenportfolio. Und der CISO selber, das ist ja so ein Ding, was irgendwie in den 90ern so ein bisschen gestartet ist, aus dieser Verantwortung für IT-Sicherheit, was damals ja auch so richtig losging, entstanden ist. Und mittlerweile hat es so viele Formen und Auswüchse angenommen, dass ich irgendwann mal mich bemüßigt gefühlt habe, so eine kleine Aufstellung zu machen. Ich habe das auch nicht ganz alleine gemacht. Ich habe da eine ganz tolle Signal-Gruppe mit über 180 CISOs und IT-Sicherheitsverantwortliche, die ich alle sehr wertschätze. Und da gab es auch ordentlich Feedback. Natürlich hat mir auch eine künstliche Intelligenz dabei geholfen, mir da ganz humorvolle Einfälle da mit reinbauen zu lassen. Und so sind die verschiedenen Typen entstanden. Und einzelne schließen sich auch gegenseitig aus. Also keiner kann tatsächlich alle Typen abbilden. Und es ist auch nicht vollständig. Das ist ja jetzt nur meine kleine bescheidene Liste von 12, da wird es noch viele weitere darüber hinaus geben. Aber lustig ist, und das habe ich dann auch in den Kommentaren gemerkt auf LinkedIn und auch auf dem Feedback in der Signal-Gruppe, dass sich der ein oder andere natürlich in der einen Ecke oder in der anderen wiedererkannt fühlt und einzelne haben dann auch schon Titel angenommen.
Wie meinst du, ist es so, baut man sich so selber seinen Weg als CISO, welcher CISO-Typ man werden will oder wo man vielleicht auch so seine Kernkompetenzen vielleicht irgendwo sieht oder wird man auch von einem Unternehmen dazu gedrängt oder vielleicht auch zu einem dieser CISO-Typen gemacht? Wie wird man ein CISO-Typ mit ein oder mehreren Ausprägungen?
Genau, eigentlich super spannend im Bewerbungsgespräch. Eigentlich könnte man das auf den Tisch legen und dann sagen, wir suchen genau folgende drei Ausprägungen und was bieten sie uns denn eigentlich? Da könnte man wahrscheinlich die ein oder andere Enttäuschung in der Probezeit vermeiden, weil es eben tatsächlich, wenn man sich so Stellenausschreibungen anschaut, neben den gesuchten eierlegenden Wollmilchsäuen gibt es eben Unternehmen und jetzt gerade durch den S2, wo ja der Druck wächst, Informationssicherheit überall zu platzieren, ne? Also Dora, die Banken, die kennen das schon lange. Aber jetzt muss eben auch der deutsche Mittelstand plötzlich ran, in all seinen Facetten, zum Beispiel die komplette Automobilindustrie. Und dort ist man jetzt gefordert, irgendeinen CISO einzustellen. Und wenn man nicht so einen virtuellen CISO sich von außen nimmt, was natürlich auch legitim ist, dann stellt man möglicherweise einen ein und muss sich erstmal selber im Klaren sein, was man da sucht. Und die meisten fangen eben an, und das ist eben ein früher Evolutionsschritt zu sagen, wir brauchen jemanden, der sich um die IT-Sicherheit kümmert. Aber reifere Unternehmen, die auch schon dann länger im Geschäft sind, stellen dann irgendwann mal fest, naja, die Informationssicherheit und nachdem man dann irgendwelche Zertifizierungen macht, zum Beispiel der 27001 oder TISAX im Automotive-Bereich und viele andere Prüfungen, da stellt man fest, oh, so eine Informationssicherheit, die geht ja weit über die IT hinaus. Und dann braucht man möglicherweise noch jemanden anderen. Und mein Idealwelt ist so, dass ich es sehr bevorzuge, so wie es bei Mann und Hummel wir das Setup haben, dass ich auf der einen Seite unseren Philipp C., unseren IT-Security-Manager habe, der mir und dem Unternehmen den Rücken frei hält auf der IT-Security-Seite und diese ganzen Themenfelder beackert und ich mich eben außerhalb der IT als Second-Line-Funktion im Three-Line-of-Defense-Modell oder Three-Lines-Modell mich um all die anderen Themen kümmern kann als eben GRC-CISO und als Transformation-CISO oder Risk-Culture-CISO und was es da alles für Rollen gibt.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, wenn man auch so vor dem Kontext denkt, so wie du gesagt hast, beim Bewerbungsgespräch das mal hinzulegen, genau. Weil das mit Sicherheit auch Transparenz geben würde, sowohl was das Unternehmen möchte, aber auch auf was sich der entsprechende CISO dann einstellen kann, weil es gibt ja auch genug Studien am Markt, die dann vielleicht hier und da auch zeigen, ja, dass so ein CISO auch einer ganz schönen Belastung ausgesetzt ist und das vielleicht auch aus den Gründen, weil die Rolle so groß ist. Und wenn man vorher nicht ganz klar bespricht, was man eigentlich für Erwartungen an die Person hat, dass auch immer so ein Häppchen mit und mehr und mehr und mehr mit auf den Tisch kommt und man nicht immer ganz leicht wegrennen kann, weil man diese Rolle doch dann auch sehr breit sehen kann. Ne?
Genau, absolut. Also wie gesagt, wir haben den klassischen ich sag mal, alten CISO, da wo der CISO herkommt, der kümmert sich um die Technikgeschichte. Das heißt, der ist jetzt nicht nur damit beschäftigt, dass die Clients und die Netzwerke sicher sind. Der muss jetzt plötzlich auch so Themen wie Threat Prevention erledigen. Ne? Der muss so ein Security Operations Center leiten. Der muss so viele Themen abarbeiten über Bereich Asset Management, Vulnerability Management. Der hat so viel Technik im Sinn. Und dann sehe ich aber auch Stellenausschreibungen, die nicht nur das suchen, sondern der soll sich dann eben auch noch um Zertifizierungen kümmern, um Regulatorik kümmern, möglicherweise noch das Datenschutzthema mit beackern. Und ganz neu, seit 2-3 Jahren soll der natürlich auch unser AI- oder KI-Experte sein. Mhm. Also die CISO-Rolle oder an den CISOs wird immer mehr gezerrt. Man stellt auch fest, dass die eben auch viel liefern können, weil sie sich eben beim Thema Managementsysteme auskennen. Die kennen sich eben auch damit aus, wie mache ich Vorgaben, wie prüfe ich deren Einhaltung. Also das sind Allrounder und sie müssen auch aufpassen, in der Rolle nicht zerrissen zu werden, sondern ein gutes Team zu haben und auch im Unternehmen eben festzulegen, welcher Bereich ist denn eigentlich für was verantwortlich, damit das eben auch klar gezogen ist.
Wenn wir jetzt mal dran denken, dass du das ja, sag mal, auch mit der Hilfe von anderen erstellt hast, dann wird es ja sicherlich ein paar Typen geben, wo du sagst, boah, das ist dir besonders leicht gefallen, weil das sind die Eigenschaften, die du heute bei Mann und Hummel vertrittst, die dich prägen als CISO-Typ. Jetzt stell mir mal vor, du bist bei uns im Bewerbungsgespräch und müsstest dich vorstellen, was sind denn deine CISO-Typen und warum?
Ja, sehr schön. So wie ich vorhin erwähnt habe, würde ich direkt einsteigen mit, ich bin so ein typischer GRC-CISO. Also dieses Governance Risk and Compliance Management, wo, was ich ja dann auch nochmal studiert habe und wo ich auch stark meine oder auch meine Stärken sehe. Ne, also von mir kann man erwarten, dass da ein ordentliches Policy Set erstellt wird, dass die ganzen Vorgaben, die im Unternehmen existieren, auch abgeleitet sind in Abhängigkeit vom Risikoappetit von verschiedenen Standards, denen das Unternehmen dann folgen soll oder muss, dass ich auch das Thema Second-Line-Funktion abbilde. Das bedeutet nicht nur Vorgaben machen, sondern auch überlegen, wie wollen wir das dann auditieren. Und ein CISO ist eben nicht nur dafür da, Projekte zu begleiten und vielleicht auch hier und da mal Nein zu sagen, sondern der sollte auch nachschauen, was passiert denn da eigentlich und ja, das mit ordentlichen Audits und mit ausgebildeten Auditoren auch hinterherlaufen. Da sind wir auch, ich möchte fast schon sagen, gesegnet durch TISAGS, dass wir eben auch von außen auditiert werden und mit unseren eigenen Vorbereitungsaudits da regelmäßig reinschauen. Aber ich würde das noch gerne viel mehr ausbauen. Diese Second-Line-Funktion, wie sie beispielsweise auch im Bankenumfeld stark gelebt wird. Genau, und diese ISMS-Prozesse, dieses Information Security Management System, diese eben auszurollen, das ist die Rolle des GRC-CISO. Dann meine zweite Rolle, die ich anbieten kann, ist das Thema Risk-Culture-CISO. Da habe ich echt viel Glück, eine super tolle Mitarbeiterin zu haben, die Larissa, die das Thema Risikokultur annimmt, die Awareness schafft, die Mitarbeiter regelmäßig schult, die gerne mal Phishing-Mails an alle verschickt und dann wieder nachschult, woran hätte ich es denn erkennen können, die Spiele erstellt, beispielsweise Spiele, die Exit-Games gleichen oder Security-Arenas, die, wenn es Vorfälle gibt, diese auch intern eben mitgibt, weil es gibt so einen bösen Spruch, den ich letztes Jahr gelernt habe auf der Gartner-Konferenz, da hieß es, es gibt nichts Besseres für die Awareness, als wenn im Unternehmen einer stirbt. Also ganz, ganz schlimmer Satz, ne? Aber wenn man sich das mal so durchdenkt, wenn ich meinen Kollegen erzähle, da ist schon wieder in den USA etwas vorgefallen bei irgendeinem Unternehmen, dann interessiert das nicht wirklich, weil das ist so ähnlich wie in anderen Ländern irgendwo unser Kreisumfeld. Wenn ich aber erzähle, in unserer Niederlassung in der Türkei hat letzte Woche der CEO angerufen und der war es gar nicht, sondern es war eine KI-Fälschung, dann sind plötzlich alle ganz wach, weil sie sagen, oh, die Kollegen kenne ich, da muss ich mal anrufen und kann mir das auch passieren. Also es ist viel näher dran. Also das ist das Thema Risikokultur, das ich damit abdecke und auch hier wieder in den verschiedenen Feldern, das kann ich natürlich nicht alleine leisten. Da habe ich einerseits die Larissa für die Risikokultur und GRC, da ist natürlich mein Markus bombenstark darin. Ja, und dann die dritte Rolle, die ich noch anbieten kann, ist der Transformation CISO. Ich schaue mir gerne an, was ist schon da, mache mir dann aber einen Plan, was habe ich in der Vergangenheit gelernt aus meinen Studiengängen, aus meinen Lehrgängen, aus meinen Erfahrungen aus verschiedenen Unternehmen und wie können wir das vielleicht noch mehr in Richtung Best Practices führen und das ist dann dieser sogenannte Transformation CISO, der diesen Change-Prozess und dann auch die Transition-Phase begleitet.
Also ich würde sagen, klingt sehr, sehr gut.
Wenn ihr genau diese Rolle braucht, wenn ihr jemanden braucht, der euch zufällig die Firewall konfiguriert, dann bin ich wahrscheinlich der Falsche.
Nee, da haben wir gute Kollegen für, haben genau diese drei gesucht und das passt ja super. It's a match.
It's a match, ja, perfekt. Jetzt lass uns noch mal so ein bisschen tiefer in die drei Bereiche auch gucken. Du hast hier und da schon mal so ein leichtes Beispiel auch schon mal angerissen, gerade in eurer Awareness- und Culture-Arbeit. Aber nimm uns doch vielleicht noch mal so mit in die Mann- und Hummel-Welt. Vielleicht ein Beispiel pro CISO-Rolle, was sich dahinter dann auch hier und da versteckt.
Ja, also beim CISO ist zum Beispiel das Thema, dass so ein ITler, der ist ja schon intrinsisch motiviert, Security ernst zu nehmen und auch richtig umzusetzen. Und der ist aber ziemlich alleine gelassen, wenn er nicht weiß, was muss ich denn jetzt eigentlich tun. Kein IT-Admin wird angefangen, die 27001 zu lesen und sich zu überlegen, wie entscheide ich denn jetzt richtig. Die erwarten, dass man ihnen Vorgaben macht und ihnen klar sagt, wenn du hier ein Passwort festzulegen hast, dann muss das folgende Komplexität haben, folgende Länge haben. Daran können die sich orientieren. Und Passwort ist ein kleines Beispiel. Wir haben aber viele hunderte dieser Vorgaben in den verschiedenen Bereichen, sei es IT-Bereiche Richtung IAM, Richtung Asset Management, aber sei es auch ganz andere Bereiche, wie zum Beispiel, was die HR-Kollegen angeht in Richtung Informationssicherheit oder was Real Estate angeht in Richtung Informationssicherheit. Und das ist eben ein Beispiel, wo wir dann geliefert haben, wo wir entsprechend die Kataloge an Requirements, an Anforderungen aufgestellt haben, damit die Kollegen da was an der Hand haben. Auf Seiten der Risikokultur, wie vorhin erzählt, das Thema mit dem Phishing ist etwas, wo uns dann spätestens jeder im Unternehmen kennt. Ah, ihr seid das, die mir quartalsweise diese Mail schickt. Und mir ist es auch ganz wichtig, nicht alle Kollegen ständig damit zu trainieren, sondern ich möchte ja eigentlich die trainieren, die noch Nachholbedarf haben. Also niemanden alleine lassen, sondern dann in die Hand nehmen. Und wir machen das so, wir schicken einfach quartalsweise diese Standard-Mail an alle raus und die meisten davon handeln absolut richtig. Also entweder sie ignorieren die Mail oder noch besser, sie klicken auf den Phishing-Button und kriegen dann gleich die Happy-Mail, wo es dann heißt, du hast alles richtig gemacht, wertvoller Mitarbeiter, bitte weiterhin so wachsam bleiben. Super Typ. Das sind ein Großteil, aber wir haben natürlich auch die Mitarbeiter, die dann doch reinfallen und dann klicken. Und die qualifizieren sich dann für die nächste Runde und dürfen dann 2-3 Wochen später mit Larissa mit einer anderen Mail weiter trainieren. Und auch wer dort klickt, qualifiziert sich wiederum für die nächste Runde. Genau, und so spielen wir das Ganze dann durch. Und in der letzten Rolle dieser Transformation CISO, da könnte ich jetzt 1 oder 1000 Beispiele nennen, wie man einfach in ein Unternehmen reingeht, sich das Ganze anschaut und dann zum Beispiel feststellt, ah, ihr macht bisher nur Phishing-Tests für 300-400 ITler. Das sollten wir aber für alle machen, weil am Ende ist es möglicherweise nicht jemand aus der IT, sondern aus Finance, HR oder anderen Fachbereichen, der dann klickt. Und sowas dann zu etablieren, dass es plötzlich ein Unternehmen mit insgesamt 10.000 Adressaten per E-Mail-Adresse bekommen und dort dann die notwendigen Veränderungen einleiten.
Ich muss schon sagen, wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen über deine Themen gesprochen und in dem Bereich des Culture CISOs, da hattest du uns das Beispiel des Internetführerscheins, glaube ich, mitgegeben bei euch. Und das hört sich ja schon so ein bisschen mit den Stufen danach an, wie Punkte in Flensburg zu sammeln. Ne? Und die muss man dann wieder abbauen. Das finde ich äußerst kreativ. Und ich glaube, ein Punkt, den du jetzt gar nicht genannt hast, aber den wahrscheinlich sehr viele auch sehr stark sehen und warum wir ja auch im Bewerbungsgespräch jetzt auf dich aufmerksam geworden sind, ist ja auch neben deinen Einordnungen der CISOs auch die Lock-It-or-Get-It-Card. Hat mich sehr fasziniert. Die stellt ihr ja sogar bei euch auf der Internetseite zur Verfügung, wenn ich das richtig gesehen habe. Erklär uns doch vielleicht mal ganz kurz, was hat es damit auf sich?
Genau, ein weiteres Spiel, was Larissa und mir eingefallen ist, besser gesagt, wir wurden inspiriert durch einen Kollegen, der das Ganze, ich meine, es waren aus den USA, auf LinkedIn gepostet hat und dann haben wir gesagt, das machen wir selber auch. Und dann haben wir uns eben unser Visitenkartendesign uns angeschaut und haben das Ganze adaptiert. Und das Spiel läuft nun folgendermaßen, wenn jemand erwischt wird, dass er seinen Laptop nicht sperrt, dann findet er beim Zurückkommen diese Visitenkarte auf seiner Tastatur, freut sich im ersten Moment und stellt dann fest, ach nein, das ist ja eine dieser Lock-It-or-Get-It-Karten. Und auf der Rückseite der Karte ist dann ein QR-Code, der auf unsere Webseite führt, wo das Ganze nochmal erklärt wird, das Spiel. Das Spiel funktioniert so, dass man die Karte eben nur los wird, wenn man jemand anderen findet, der seinen Laptop oder seinen Arbeitsrechner nicht gesperrt hat. Und so ist die Idee, dass nicht wir regelmäßig durch die Gänge laufen und aufschreiben, wer schon wieder seinen Laptop nicht gesperrt hat, sondern dass die Mitarbeiter sich da gegenseitig spielerisch und eben Gamification ist ein großes Ding, spielerisch ja, trainieren. Und da geht es auch nicht um Bloßstellung oder sonst was. Also da werden keine Pizzen für die Abteilung bestellt oder Kuchen oder irgendwelche fiesen Spielchen gemacht, sondern eben mit dieser Karte. Und diese Karte, die wird jetzt auch weltweit gespielt. Wir haben die nicht nur, dass wir die hier in Europa spielen, wir haben die auch in die USA gebracht. Die Brasilianer haben das Ganze auf Portugiesisch, die Mexikaner haben das auf Spanisch. Wir fliegen jetzt demnächst in die Türkei, da haben wir jetzt extra nochmal auf Türkisch gedruckt. Und so animieren wir die Kollegen, dran zu denken, dieses Windows L tut nicht weh, ist so schnell gemacht. Bitte angewöhnen. Und es ist schon deutlich besser geworden. Und ja, ein weiteres Gamification, was wir unseren Kollegen anbieten.
Bevor wir zur nächsten Frage kommen, was glaubst du, wie viele Karten habt ihr im Umlauf in eurer Größe?
Ja, also wir haben insgesamt 1.000 auf Deutsch, 1.000 auf Englisch gedruckt. Davon sind schon mehrere hundert ausgegeben. Ich weiß nicht, wie viele mittlerweile in der Papiertonne gelandet sind, weil auch das können wir natürlich nicht kontrollieren. Aber das wird schon fleißig gespielt und wir haben da schon so Sprüche gehört, wie zum Beispiel aus dem HR-Bereich, dass der Abteilungsleiter doch nur ein ganz kurz am Drucker war und schon hat er da 5 Karten liegen, weil das heißt ja auch nicht, dass da maximal eine Karte liegen darf, sondern dann kann gleich mal das ganze Büro seinen Bestand runterleeren.
Da wird es schwieriger, die wieder loszuwerden.
Genau. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Konzept. Gehen wir nochmal auf deine 12 CISO-Typen ein. Du hast es vorhin ja mal gesagt, ist auch viel Humor mit eingeflossen und einer ist uns dabei ganz besonders aufgefallen und das ist der Conference-CISO, der C-CISO. Und man mag munkeln, wir hatten hier im Podcast bestimmt auch schon den ein oder anderen Vertreter, der sich eher mit dieser Klasse identifizieren würde. Mhm. Braucht es denn dann jetzt zusätzlich in dem Unternehmen noch einen anderen CISO-Typen oder ist der Conference-CISO auch sicher im Unternehmen unterwegs?
Ja, das ist eine Frage, die sich viele Menschen öfter stellen, wenn man sieht, wie der ein oder andere CISO auf vielen Konferenzen unterwegs ist, wer denn gerade zu Hause oder in der Arbeit ihm den Rücken frei hält. Die haben bestimmt ganz tolle Teams, die das auch machen und schaffen. Und das Ziel soll ja eigentlich sein, sich so abdingbar machen, dass es auch läuft, wenn man nicht dabei ist. Ja, aber die Conference-CISOs auch in der Gruppe haben sich natürlich sofort angesprochen gefühlt. Ein Ben, ein Flo, ein Max, die dann natürlich sofort die Rolle auch gerne annehmen. Ja, und es ist auch eine sehr amüsante Rolle. Ich finde auch, auch in der Beschreibung, das kam ja dann auch das ein oder andere aus der Gruppe, das sind halt diejenigen, die dann bei jeder Autohauseröffnung dann das Band durchschneiden und gerne gesehene Gäste sind, natürlich auch ihren eigenen Podcast haben und auf LinkedIn auch fleißig posten. Ja, ist jeder nach seiner eigenen Fasson. Aber diejenigen, die auch auf der Konferenz eben auf der Bühne rumspringen, die haben ja auch den Humor, das Ganze eben so locker zu nehmen und auch witzig zu finden.
Finde ich auch sehr gut. Und wir haben ja schon geklärt, man darf ja auch mehr als ein CISO-Typ sein. Also die dürfen sich dann auf jeden Fall auch mit noch was anderem arrangieren. Also ein Shoutout an die Conference-CISOs, die auch schon bei uns im Podcast waren. Ja.
Wäre auch sehr einsam auf den Konferenzen ohne die.
Das ist so. Und das ist so. Sie sind ja auch tatsächlich sehr awareness-stiftend auch für vielleicht den ein oder anderen in unserer Wirtschaft oder auch im Privaten hier und da, je nachdem, was es für eine Konferenz ist, die vielleicht noch nicht so weit sind und noch nicht so aware sind, was das ganze Thema angeht und ja, bringen da mit Sicherheit auch in diesem CISO-Typ einen Mehrwert nach draußen, den man natürlich auch nicht vergessen darf.
Definitiv, die schreiben auch Bücher und bringen ja eigentlich auch das, und das gehört eben auch zum CISO, ein introvertierter CISO hat es in der Rolle schwieriger wie ein extrovertierter CISO und das gehört nun mal dazu, eben auch vor mehreren Menschen, und es muss nicht immer nur der Vorstand sein oder das IT-Management, sondern eben vor mehreren Menschen einen bestimmten Standpunkt zu vertreten, zu erzählen. Und das lebt sich in der Rolle aus. Und nicht nur das Präsentieren selber, sondern auch auf der Konferenz rumspringen, das Netzwerken. Das ist für den CISO einerseits im Unternehmen wichtig, denn der CISO muss das Business kennen und mit dem Business umgehen. Aber auch diese Vernetzung unter den CISOs ist einfach großartig, gerade in den letzten Jahren, wie sich das entwickelt hat, nicht nur in der Signal-Gruppe oder nicht nur auf LinkedIn, wo man sieht, dass man sich auch gegenseitig öffnet, dass es nicht mehr darum geht, Angst zu haben, man würde hier irgendwelchen Antitrust-Geschichten reinlaufen, weil das worüber wir uns null unterhalten, sind unsere Kunden, sind unsere Produkte, sondern wir haben alle da draußen die gemeinsamen Feinde, die versuchen, unsere Unternehmen anzugreifen. Und das ist einfach großartig, ein großes Netzwerk sich aufzubauen, zu erhalten und sich ständig gegenseitig zu inspirieren mit all den Ideen, was ich jetzt zum Beispiel vorhin erzählt habe und die wir eben auch wiederum selber aufsaugen von den anderen. Also da können wir alle voneinander profitieren.
Absolut. Kommen wir zu dem nächsten CISO-Typen, der uns aufgefallen ist, nämlich der Title-Only-CISO, der ja so ein bisschen, hier und da haben wir ihn vielleicht auch schon mal angeschnitten in der letzten halben Stunde, der so in die Richtung geht, ja, eigentlich ist es gar kein CISO, sondern eigentlich hat er eine ganz andere Rolle, aber man hat mal CISO dran geschrieben. Wie bewertest du die organisatorische Verankerung eines CISOs, gerade im Hinblick auf innerhalb, außerhalb der IT, was auch die Effektivität des CISOs angeht. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Erfahrung und vielleicht deine Bewertung des Ganzen, wo ein CISO verankert sein sollte.
Ja, immer wenn sich CISOs begegnen, und das muss nicht nur auf der Konferenz sein, packt man nicht wie damals in der Werbung mein Haus, mein Auto, meine Yacht aus, sondern es geht eigentlich ganz schnell immer um das Thema, wo bist du eigentlich aufgehängt, an wen reportest du und wie sieht deine Organisationsstruktur aus? Und das ist eine unendliche Diskussion, die auch niemals enden wird. Und da gibt es verschiedenste Meinungen dann dazu. Ich habe da auch eine sehr klare Meinung. Der Title Only CISO, wenn man es jetzt erstmal bei diesem belassen, das ist eben für mich vor allem ein Security Manager, der bestimmt super stark ist, die IT-Security ordentlich zu managen, das ganze Thema, das ganze Feld zu beackern. Und da gehört unendlich viel dazu. Ja, wie gesagt, ich habe hier den Philipp C., wo ich unendlich dankbar bin, weil auch mit Themen, wo er sich rumschlagen muss, da ist es für mich wichtig, die wichtigsten Themen zu kennen und das Ganze aus einer Risikoperspektive zu betrachten, auch in Abwägungen, wie ist das mit dem Business und auch manchmal ausgleichend zu wirken, weil es gibt ja nicht die hundertprozentige Sicherheit oder die hundertprozentige Convenience, sondern irgendwo muss man das auswiegen und da bin ich gerne als CISO mit dabei. Aber ich möchte mich selber gar nicht so tief da reinknien, wie es ein IT-Security-Manager macht. Aber ich sehe in dem ein oder anderen Unternehmen, oder es sind auch sehr, 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 sehr große Unternehmen dabei, wo dann innerhalb der IT aufgehängt der Title-Only-CISO, der eigentlich ein IT-Security-Manager ist, und der sagt, Informationssicherheit ist doch zu 99% IT und eben das Drumherum noch nicht ganz umrissen und verstanden hat. Und deswegen bin ich der Meinung, ein CISO, der für Informationssicherheit verantwortlich ist, sollte nicht in der IT hängen, denn da gibt es ganz klar Interessenskonflikte. Selbst wenn man sagt, aber es gibt dann ja noch ein Security Board und da ist der CIO auch nur Teilnehmer und hat ein Stimmrecht wie alle anderen auch und ich hoste das Ganze. Ich bin der Meinung, dass der CIO und der CISO, die sollten Sparringspartner sein. Und so lebe ich das hier auch mit meinem CIO, dem Alexander Stamm, dass wir uns gegenseitig die Bälle zuwerfen können oder auch kritisieren können. Und das fällt mir wesentlich leichter, wenn ich nicht auf seiner Payroll stehe, wenn er nicht darüber entscheidet, über meinen weiteren Karrierepfad, über meine nächste Gehaltserhöhung, meinen Bonus, mein Arbeitszeugnis, was auch immer. Und genauso könnte man auch argumentieren, wenn man sagt, IT ist doch wichtig, warum hängt der CISO nicht in HR? Es geht doch immer um Menschen oder bei Real Estate, das ist doch auch ein Thema. Nee, der CISO sollte eine unabhängige Funktion sein und deshalb nicht in der IT aufgehängt. Aber da kann man wochenlange Podcasts mit unterschiedlichsten CISOs machen und die Meinungen gehen da auseinander. Aber ich habe so das Empfinden, dass die Tendenz immer weiter weg vom CIO geht.
Ja. Würde ich auch sagen, dass sich diese Bewegung, sag jetzt mal, genau in die Richtung geht.
Und interessanterweise hat es ja die Finanzwelt schon lange erkannt. Also BAIT, wann war es, 2017, 2018, da stand ja schon ganz klar drin, der Informationssicherheitsbeauftragte darf nicht im Bereich dort oder darf nicht dort hängen, wo die Anwendungsentwicklung oder der IT-Betrieb stattfindet. Also in Finanzinstituten in Deutschland wird man keinen einzigen CISO oder Informationssicherheitsbeauftragten sehen, der innerhalb der IT hängt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass bei der Umsetzung der NIS 2 der Kniff nicht gelungen ist, zu sagen, wenn man da schon ein neues Gesetz schreibt, ein neues BSI-Gesetz, wo man so viele Dinge festlegt, warum man die Chance nicht genutzt hat und zu sagen, dann machen wir mal Copy-Paste von den Finanzinstituten, die uns da öfter mal einen Schritt voraus sind, da hätte man, glaube ich, dem einen oder anderen CISO echt einen Gefallen getan.
Ich glaube, wir haben alle Fragen bei Dennis 2. Mal gucken, wann sie uns beantwortet werden. Da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Eine weitere Rolle, die ich sehr, sehr interessant fand und die ich auch in den letzten Jahren immer wieder begleiten durfte, ist der Post-Breach-CISO, über den du ja auch berichtest. Jetzt kommt die konkrete Frage, was erhoffen sich denn die Unternehmen von dem Typen CISO, den sie dann dort beschäftigen? Also was sind so konkret seine Aufgaben? Und was ich mich immer gefragt habe, ist das etabliert worden, weil ein Unternehmen im Zuge eines Incidents das Vertrauen in den bestehenden CISO verloren hat? Oder ist das eher eine Fähigkeit, die der bestehende CISO dazu gewinnt, dadurch, dass er einen Vorfall bearbeitet? Wie würdest du das bewerten?
Ja, es gibt nicht nur im Bereich der Bundeswehr-Veteranen, sondern auch im Bereich der CISOs und natürlich auch im restlichen Unternehmen, wenn man so einen Breach mal durchlaufen hat. Und ich habe es einerseits glücklicherweise noch nicht, andererseits fehlt mir an der Stelle die Erfahrung. So ein Post-Breach-CISO, den kann man natürlich von außen holen, wenn man sagt, ach, wir hatten ja bisher noch gar niemand, der verantwortlich war, jetzt holen wir den schnell rein und der soll das alles wieder aufbauen und der wird dann bestimmt dafür sorgen, dass jetzt mal die Netzwerke sicher werden, die Clients sicher werden und ganz viele Dinge richtig umgesetzt werden und der wird auch das Incident-Management dann toll handeln und so weiter. So jemand braucht man und das kann dann natürlich auch kurzfristig ein virtueller CISO sein, wo man dann sagt, man geht eben an Experten ran, die frei auf dem Markt verfügbar sind und uns aus dieser Situation herausholen. Aber es gibt eben auch diejenigen, die durch ihre Erfahrung zum Post-Breach-CISO werden, also die haben dann diesen Veteranenstatus und die können dann sagen, ich habe das jetzt schon ein, zweimal erlebt und beim nächsten Mal weiß ich, was funktioniert und was nicht. Und ich kann auch sagen, bei CISO-Veranstaltungen, gerade bei Workshops, wo man mit CISO für CISO sich gegenseitig bildet und austauscht. An dieser Stelle, sobald einer anfängt, von seinem Vorfall zu erzählen, wird es ganz still im Raum und alle hängen an seinen Lippen, weil das ist eigentlich die Erfahrung. Das ist wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn es brennt, dafür sind wir eigentlich dann ausgebildet und müssen dann richtig reagieren können. Und da möchte man jeden Fehler vermeiden, den man vermeiden könnte. Ja, und deswegen ist das so eine wichtige Rolle und ich habe größten Respekt vor allen CISOs, die sowas durchstanden haben und auf diese Fälle müssen wir uns alle vorbereiten und leider werden diese Fälle eben immer mehr. Und ich kenne auch Unternehmen, die hatten vor dem Vorfall eben irgendwie vielleicht einen in der IT gesagt, der soll jetzt mal ein bisschen IT-Security machen und das war dann eben dieser Title-Only-CISO vielleicht und nach dem Vorfall hat man ihm dann gesagt, nachdem er zum Post-Breach-CISO wurde, er darf jetzt noch 12 oder 16 zusätzliche einstellen, weil das eben eine externe Agentur gesagt hat, dass man das herausgefunden hat bei der Unternehmensgröße, sollte man doch so aufgestellt sein.
Ja, das klingt auf jeden Fall schlüssig. Also das, was du auch beschreibst mit dem aus seinem eigenen Vorfall berichten, das merken wir ja auch immer wieder. Gerade so die Zeit rund um 2016, 2017 mit den großen Angriffen rumherum hat, glaube ich, ganz viele in diese Rolle reingeboren und bis jetzt habe ich auch noch nicht das Gefühl gehabt, dass es Unternehmen gibt, die sagen, dadurch, dass jetzt der Vorfall passiert ist, kündigen wir dem CISO. Ich glaube, da gibt es eher andere Stellen, wo man sagen kann, dass es vielleicht Fehler gab, aber auch das muss man natürlich in der Fehlerkultur bewerten. Deswegen habe ich den jetzt auch in der Tat so verstanden und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Rollen, wo man sagen kann, wenn man sowas mitbekommen hat, dann kann man, sag ich mal, seinen Haken in dem Buch setzen und kann natürlich nochmal ganz anders auf die Anforderungen schauen, die Unternehmen dort haben, kann besser bewerten, was klappt nicht, muss aber natürlich auch immer am Zuge der Zeit sein. Wahrscheinlich ist das auch etwas, wo man sagen muss, so, wenn du 10 Jahre keinen Breach mehr hattest, dann hat sich die Technik so weiterentwickelt, dann müssen wir das Sternchen wieder aberkennen und es muss erst wieder dazu kommen, damit du dann dein Wissen wieder auffrischt. Oder wie würdest du das beschreiben?
Genau, also ich würde es jedem eigentlich positiv anrechnen, wenn er einen Breach schon erlebt hat, weil das ist die wertvolle Erfahrung, die derjenige mitbringt. Und weil du es vorhin angesprochen hast mit diesem Bauernopfer oder jemanden vorwerfen, das ist wieder im Bereich des GRC-CISO, weil Risikomanagement oder Informationssicherheitsrisikomanagement so enorm wichtig ist. Und wenn das Ganze gut dokumentiert ist und davor auch den Risikoeignern so präsentiert wurde und die dann auch bewusst informiert diese Entscheidung getroffen haben, dies oder jenes zu tun, dann kann man dem CISO oder seinem Team nicht böse sein, sondern da muss man an anderen Stellen suchen oder vielleicht wurde auch richtig entschieden und es ist einfach nur blöd gelaufen. Ich bin froh, dass wir in Deutschland nicht dort sind, wo man mittlerweile in den USA ist, wo jetzt die CISOs sich so langsam Gedanken machen müssen mit ihrer Director- und Officer-Versicherung, weil sie dort teilweise jetzt schon in Gefahr laufen. Wir haben es die letzten 2 Jahre gesehen, wie 2 CISOs plötzlich sich vor dem Gericht verteidigen müssen, ob sie denn ausreichend informiert haben oder auf die Risiken ausreichend hingewiesen haben. Also da spielen wir zum Glück noch auf einem ganz anderen Feld hier in Europa und in Deutschland.
Als letzten CISO einmal zum Virtual CISO, den du auch auf der Liste hattest und gerade schon mal ganz kurz erwähnt hast. Aus unserem Empfinden oder meinem Empfinden würde ich sagen, der ist im Kommen. Aus den Gründen vielleicht, dass man ein bisschen standortunabhängiger arbeiten kann, wohin wir uns ja auch alle entwickeln. Aber vielleicht auch, dass man besser skalieren kann. Ne? Du hast ja auch gesagt, ja, vielleicht den einen oder anderen CISO muss man sich vielleicht auch dann vom Markt schnell holen und das ermöglicht diese Rolle mit Sicherheit. Was würdest du sagen? Würdest du es erstmal auch so einschätzen, dass dieser CISO-Typ im Kommen ist? Was würdest du sagen, sind Gründe dafür, ja oder nein?
Ja, ich sehe das wie damals, als die DSGVO eingeführt wurde, 2016 und dann 2018 richtig, dass man plötzlich ganz, ganz viele Datenschutzbeauftragte brauchte. Und aber einige Firmen festgestellt haben, wir sind gar nicht groß genug, dass es sich lohnt, hier jemanden in Vollzeit einzustellen. Das wollen wir gar nicht. Und dann holt man sich einen externen Datenschutzbeauftragten. Oder auch größere Firmen, die haben externen Datenschutzbeauftragten, obwohl sie 6, 7 interne Koordinatoren haben. Aber man möchte diese Verantwortung auslagern und dieses Expertenwissen von extern haben. Und das Gleiche, meine ich, kann man auch auf die Informationssicherheit übertragen. Wir haben die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die aber das Rückgrat unserer Wirtschaft sind. Und wenn diese intrinsisch motiviert feststellen, wir brauchen hier jemanden, der sich auskennt, aber wir können uns keine Profis Vollzeit leisten und wollen auch nicht diese FTE aufbauen. Das sind bestimmt die einen und die anderen sind jetzt auch regulatorisch gefordert. Wenn beispielsweise durch DSGVO plötzlich mehrere 10.000 Unternehmen mehr in Deutschland etwas für die Informationssicherheit tun müssen, die bestimmt schon viele davor etwas dafür getan haben. Aber da sind jetzt bestimmt auch einige dabei, die jetzt plötzlich Handlungsbedarf haben. Und die sind gut daran getan, wenn sie das intern nicht aufbauen können, mit virtuellen CISOs zu arbeiten, die sie von extern unterstützen, die ihre Best Practices mitnehmen oder mitbringen, ihre Templates und dann sagen, komm, jetzt machen wir mal hier ein Asset Management, schauen uns hier mal eure Technik an. Und das hat schon bei 12 anderen Kunden funktioniert. Lass uns das mal so angehen. Also ein super Feld, so wie wenn man damals auf Datenschutz gesetzt hat, als irgendwie Jurist oder sowas, ist es jetzt bestimmt auch im Bereich der Virtual CISOs und derjenigen, die als Freelancer unterwegs sind, die können sich jetzt, glaube ich, gerade vor Aufträgen nicht retten.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, so wie du sagtest, einmal, dass wir immer mehr und mehr haben, die betroffen sind und vielleicht auch regulatorisch dazu gezwungen sind, dass sie diese Rolle benötigen. Und was deren Stärke ist, hast du, glaube ich, auch schon gut rausgestellt, nämlich auch dieses Wissen vielleicht auch schon vorher gesammelt zu haben, Standards für sich in der Implementierung entwickelt haben, ohne dass man immer ganz von der Pike auf anfangen muss. Und bei uns ist diese Rolle zum Beispiel auch so gestaltet, wenn wir das für Unternehmen stellen, dass wir versuchen, natürlich mit unseren Erfahrungen und Standards auch Wissen, sei es mal, in die Unternehmen zu bringen. Also vielleicht einen Sparringspartner zu haben, der jetzt nicht in den ersten 1, 2, vielleicht auch mal 3 Jahren CISO ist, sondern vielleicht dahin aufgebaut wird, weil es einfacher ist, sich durch einen Virtual CISO, der quasi erfahren ist, ist in diesem Bereich, Erfahrung aus anderen Branchen oder gleichen Branchen vorweisen kann, in diesem Projektscope vielleicht auch dieses Wissen dann entsprechend zu übertragen und quasi zunächst einen Sparringspartner zu haben, den man dann intern aufbaut, anders als es vielleicht möglich ist, wenn man das alles von der Pike auf selber macht, weil es vielleicht länger dauert oder vielleicht auch nicht so den höchsten Standard dann erfüllt. Ne? Also das würde ich sagen, sind alles Gründe auf jeden Fall, die dafür sprechen können. Aber passen tut er auch nicht immer. Das ist es definitiv.
Genau, aber gerade in so einer Situation wie dem, jetzt brauche ich ganz schnell einen Post-Breach-CISO, dann ziehe ich mir mal schnell einen Virtual-CISO. Ja. Das sind dann, glaube ich, die Situationen, wo das absolut Wunder wirken kann. Oder es wird was Neues eingeführt, wie zum Beispiel jetzt DSGVO, oder ich brauche jetzt ganz dringend ein TISAX-Audit, überstanden, wir haben hier noch nicht viel aufgebaut, dann holt man sich den. Also da kann man wahrscheinlich gut abwägen, ob man das Geld investiert oder nicht, aber bevor man intern aufbaut, ist der externe Virtual CISO bestimmt die richtige Wahl.
Sehr gut. Zum Ende unserer Podcast-Folge gucken wir immer in die Zukunft. Also hol deine Glaskugel raus. Diese 12 CISO-Typen, die du aufbereitet hast, sind ja auch unter einem stetigen Wandel, genauso wie alles in der IT- und Informationssicherheit. Und du hast wahrscheinlich schon einen Prozess dafür gebaut, wie regelmäßig du das bewerten wirst und vielleicht auch diese Grafik erneuern wirst. Und deswegen jetzt an dieser Stelle die Frage, was ist der 13. auf der Liste, der mit Sicherheit irgendwann folgt, vielleicht aus der Community heraus, deiner Signal-Gruppe oder vielleicht, weil die Zeit reif dafür ist?
Ja, da fallen mir wahrscheinlich gleich Nummer 13, 14 und 15 ein. Also wie gesagt, das ist nicht abschließend. Wenn man zum Beispiel den regulatorischen CISO beim GSC-CISO mit reinpacken möchte, dann ist das so. Ansonsten wäre das schon wieder ein eigener. Weil, wie wir sehen, mit dem AI-Act, mit Cyber Resilience Act, mit der NIS2, die wir heute schon mehrfach erwähnt haben, mit all dieser zusätzlichen, und das ist ja nur, was jetzt hier direkt in Deutschland oder Europa auf uns wirkt. Bei Konzernen haben wir das Gleiche nochmal in Singapur, in Brasilien, in den USA. All die vielen Gesetze, und plötzlich muss ein CISO Gesetze lesen, interpretieren, sich mit Legal abstimmen, möglicherweise von externen Unterstützung holen. Das liegt auch nicht jedem. Also das wäre eine weitere Rolle. Dann haben wir natürlich den AI-CISO. Ich bin zwar dagegen, dass ein CISO diese Hauptverantwortung für die künstliche Intelligenz im Unternehmen annimmt. Die ist für mich da falsch verortet. Der CISO kümmert sich ja darum, dass das Ganze sicher gemacht wird. Aber dort die Strategie, die Ziele, die Vision, die Mission vorzugeben, das muss ja aus ganz anderen Bereichen des Unternehmens kommen. Ja, und dann natürlich der Resilience-CISO. Einerseits hat der CISO natürlich immer im Blick, wenn Dinge gefährdet sind, ausfallen, ne, Breach und Co., dann ist das ein Problem, das unter anderem gemeinsam mit der IT gelöst werden muss. Da kommt dann das IT-Service Continuity Management mit rein. Aber der CISO ist ja auch immer mit Blick auf das Business, und so muss der CISO viel mehr im Blick haben, was sind denn meine kritischen Prozesse im Unternehmen in Richtung Business Impact Analyse gedacht. Und da sind wir ganz schnell im Bereich BCM und Krisenmanagement. Das sind auch alles, Eigenschaften und Fähigkeiten, die von CISOs jetzt immer mehr gefordert werden müssen, weil es einfach so ist, wenn die IT steht, dann ist das super ärgerlich, aber wenn die Produktion steht, dann wird es existenzbedrohend, und das ist auch etwas, was man immer mehr vom CISO erwarten wird die nächsten Jahre.
Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für den echt sehr coolen und ausführlichen Einblick einfach mal gemeinsam in diese Rolle des CISOs. Wie wir gemerkt haben, die Rolle ist sehr groß, und man kann sie auch sehr, sehr groß denken, wie wir ganz initial schon mal hatten. Das kann einen auch belasten. Also vielleicht nehmen wir als Output auch für alle mit, einfach mal auf deine Grafik zu gucken. Wir werden die auf jeden Fall mal entsprechend hier verlinken und sich darüber hinaus Gedanken zu machen, gerade auch wenn man mal den Weg geht und einen CISO sucht oder auch selber CISO ist und was Neues anfängt, dass man hinterfragt, was bin ich eigentlich für ein Typ und was wird da überhaupt für ein Typ gesucht. Also vielen, vielen Dank für all die coolen Insights und für deine Arbeit, dass du das einfach mal allen bereitstellst. Das ist sehr, sehr cool, und mit uns natürlich im Podcast hier darüber auch noch mal 45 Minuten gesprochen hast. Also vielen, vielen Dank für dein Kommen, Jens.
Vielen Dank dir, Julius. Vielen Dank dir, Marcel. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Die letzten Worte hat wie immer Marcel.
Ja, wir haben, glaube ich, gerade unsere Zielgruppe etwas erweitert, indem wir jetzt aus der IT hin auch in die HR-Abteilung dieser Welt rausgegangen sind, um sich hier auch wichtige Tipps geben zu lassen fürs nächste Bewerbungsgespräch. Also wenn jemand noch einen CISO sucht, egal ob virtueller Natur oder einer der anderen bis heute, dann 12 definierten.
Für die Recruiter gleich auch noch mit. Ne?
Für die Recruiter auch.
Bei deren Anzeigen da.
Die schalten dann oben schnell einen Banner, wo schon mal direkt die Typen ausgewählt sind. Also von daher war das schon mal auch sehr hilfreich, glaube ich, für ganz, ganz viele da draußen. Auch vielleicht für die CISOs, sich selber im Unternehmen nochmal darzustellen und sagen, das sind meine To-Dos. Und ich kenne das immer von Kollegen. Und dann sagen sie, das sind meine Don't-Dos. Das macht wir anders. Damit man sich da auch mal so ein bisschen drum kümmert. Ich hätte, glaube ich, noch einen Vorschlag für, wo waren wir jetzt? 15 hast du, glaube ich, jetzt schon genannt. Dann hätten wir jetzt noch die Nummer 16. Ist mir gerade so eingefallen, den Educational CISO. Ich kenne ganz viele, die irgendwo an der Uni tätig sind, die arbeiten eigentlich in einem Unternehmen, geben dann aber noch Vorlesungen an der Uni, um dann auch junge Menschen in Themen reinzubringen. Vielleicht könnte das ja auch noch was sein auf der Liste als Zusatzqualifikation für diejenigen, die dann diese Transferleistung erbringen.
Finde ich gut.
Mal gucken, ob es das soweit schafft. Kannst du ja mal mitnehmen und ansonsten einen kleinen Credit dran geben für den IT-ist-alles-Podcast. Wir sind ja auch wie eine Art Educational Program. Wir sind zwar keine CISOs, aber wir bilden ja trotzdem die Leute da draußen weiter. Von daher war das hier vielleicht nochmal so ein Punkt. Vielleicht gibt es auch mal einen Podcast-CISO, wenn man das noch detaillierter das definieren wär's. Möchte. Aber ich glaube, das würde ich jetzt erstmal bei den Conference-CISOs sehen, die sich ja auch bis jetzt immer in unserem Podcast gewagt haben. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst und ich fand es sehr aufschlussreich. Wir können ja eine Abfrage starten. Es gibt bei Spotify ja die Kommentarfunktion. Ich glaube, wir haben in unserem Leben noch nie einen Kommentar bekommen, aber das könnte man ja mal ändern bei den 4 Zuhörern, die wir mittlerweile haben. Falls sich jemand outen möchte, ihr dürft die gerne mal nutzen. Könnt uns ja mal eure CISO-Typen schreiben, wie ihr meint, dass ihr diese vollfüllt und vielleicht habt ihr auch Anmerkungen oder Sonstiges. Nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ansonsten sehen und treffen und hören wir uns immer wieder. Und spätestens in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut. Danke.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.